Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 13. Januar 2025. Die Welt spinnt, es geht drunter und drüber. Die Politik der letzten Jahre, sie scheint da richtig gehend sich in Luft aufzulösen. Die Luftschlösser, sie verdampfen in den Stratosphären, aus denen sie gekommen sind. Die Kartenhäuser, da die Sandburgen, alles stürzt ein, das Balsaholz, Styroporpolitik fällt auseinander. Unglaublich, in atemberaubendem Tempo, und die Journalisten sind jetzt eifrig damit beschäftigt, den Lesern vorzugaukeln, sie hätten es natürlich immer schon so gesehen. Die Wahl Trumps, rückblickend selbstverständlich zwingend, hat ja so nicht weitergehen können. Ja, dass jetzt die FPÖ, die AfD in Deutschland vormarschieren, ist ja klar angesichts der Unfähigkeit der politischen Eliten. Das lesen wir jetzt plötzlich, aber ich sage Ihnen etwas, noch unfähiger als die politischen Eliten sind die journalistischen Eliten, die diesen ganzen Unsinn während Jahren und Jahrzehnten auch noch bengalisch beleuchtet haben. Hoffen wir, dass jetzt eine große Ernüchterung, eine große Versachlichung einkehrt, dass es tagt, dass hier wieder etwas Vernunft einzieht in diese ideologischen Gummizellen, da in diese psychiatrischen Kliniken einer falschen Politik. Was sind die Schlagzeilen, was sind die Themen, die unsere Medien bringen, die sie faszinieren? Nun, was mir aufgefallen ist, viele Kommentatoren sind regelrecht bezirzt von der Trumpschen Idee, jetzt Grönland zu kaufen. Man hat gemerkt, das ist ein strategisch wichtiges Gebiet. Alle strecken jetzt da ihre Fühler aus, die Amerikaner, die Russen, die Chinesen. Und interessanterweise, zwischen den Zeilen lassen die Journalisten erkennen, eigentlich wäre es ja gar nicht so eine schlechte Idee, wenn die Amerikaner jetzt dieses Grönland kaufen würden. Das wäre sicherlich besser beschützt, als wenn man das der Europäischen Union überlassen würde. Das sind ja auch neue Töne, neue Facetten, die da plötzlich anklingen. Dann ist man sich allerdings einig in der Ablehnung von Elon Musk. Das finden unsere Journalisten ganz fürchterlich, wie der sich jetzt einmischt. Und ich staune da über das fast schon wieder bewundernswerte Selbstvertrauen einiger Kollegen, wie die jetzt da über den Elon Musk herziehen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin ein Bewunderer von Elon Musk. Das ist ja ein unglaublich leistungsfähiger und innovativer Unternehmer, was der alles zustande gebracht hat, und auch dieser Arbeitseinsatz, der hat ja phasenweise seinen Hauptwohnsitz in seine Firmen verlegt, hat den Schlafsack mit da in die Tesla-Fabriken genommen, als das Unternehmen in Schwierigkeiten steckte. Der hat eine Raketenfabrik aufgebaut, der hat jetzt noch Twitter bzw. X gekauft, setzt sich für die freie Meinungsäußerung ein und arbeitet zusammen mit Donald Trump an der Entrümpelung, an der Ausmistung der amerikanischen Bürokratie. Und selbstverständlich als Amerikaner lässt er sich da die Meinung nicht verbieten, das Wort hier nicht sperren, sondern er mischt sich ein, er setzt sich auseinander und er bringt auch Themen aufs Tapet, die man ernsthaft besprechen muss. Beispielsweise in England hat er aufgedeckt, beziehungsweise hier wieder ins Bewusstsein gerückt, dass tatsächlich vor ein paar Jahren man einen gewaltigen Skandal mehr oder weniger vertuschen wollte, als eine Gruppe von Pakistanern im Norden Englands Unterschichtenmädchen, englische Unterschichtenmädchen, gruppenmäßig Vergewaltigten unter Drogen setzten. Darüber wollte man nicht schreiben, weil es natürlich nicht sein durfte, dass die Zuwanderer so etwas Schreckliches tun. Und auf der anderen Seite war es auch Ausdruck der Tatsache, dass eben die Regierungen damals die, ja, einfachen Leute gewissermaßen, die armen Schichten mehr oder weniger aufgegeben haben, ihrer eigenen Landsleute. Und das sind schon gravierende Themen, natürlich provokativ und zugespitzt gebracht, aber um Himmels Willen, das hätten doch die Medien tun sollen. Also Versagen auch hier auf der ganzen Linie, aber im Fach der Besserwisserei, da waren wir Journalisten immer schon Weltmarktführer. Dann die Brände in Los Angeles, das beschäftigt ebenfalls, da liest man allerdings eher selten, dass diese Brände natürlich auch Ausdruck der unheimlichen, der gewaltigen Verwahrlosung amerikanischer Infrastrukturen sind. Selbst wenn man von der These ausgeht, dass aufgrund des Klimawandels, weil es immer wärmer, weil es immer heißer wird, sozusagen die Gefahr steigt und dass Waldbrände wahrscheinlicher werden, ja, umso dringlicher wäre es ja gewesen, dass die Behörden von Los Angeles, der Filmmetropole, aber da sehen Sie es eben, da ist man immer auf die Kulissen ausgerichtet, um was dann hinter den Kulissen läuft, sozusagen bei den Kabeln und bei den Reservoiren und in der Infrastruktur, die man da nicht glitzernd in Szene setzen kann, da hapert es dann gewaltig. Also wenn man schon, wie da dieser kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, wenn man der Auffassung ist, dass der Klimawandel die ganz große Bedrohung ist, ja, dann fragt man sich, warum er es zugelassen hat, dass die Feuerwehr verlottert, dass diese Reservoire nicht gefüllt waren mit Wasser, dass die Hydranten abgeschraubt werden konnten von irgendwelchen Verbrecherbanden, die das Ganze dann als Altheisen auf dem schwarzen Markt verkaufen konnten. Ja, wenn man das schon so sieht, dann ist ja hier geradezu mit Händen zu greifen, wie man politisch dieses Los Angeles, dieses Kalifornien in den Abgrund gewirtschaftet hat. Und so gesehen habe ich großes Verständnis dafür, was jetzt der amerikanische Präsident, der designierte Donald Trump, gesagt hat. Er hat hier nämlich die Regierung beschuldigt. Aber davon lesen wir bei uns sehr, sehr wenig. Die Journalisten sind natürlich auch noch irgendwo hypnotisiert von diesen ganzen Klimawandel-Themen. Und der Klimawandel dient hier natürlich ganz offensichtlich als Entschuldigung dafür, dass eben ein gewaltiges Behördenversagen nicht behoben wurde, dass man eben die Infrastruktur systematisch vernachlässigt hat. Die Neue Zürcher Zeitung am Wochenende mit einer Schlagzeile: Auftakt zur Ära der Bevölkerungskriege. Ein weiterer Artikel gegen Russland. Man versucht ja immer zu zeigen, wir sind die Guten, das sind die Bösen. Offensichtlich hat man das nötig, sich am Beispiel Russlands oder Chinas immer wieder der eigenen Gutheit zu versichern. Irreführend natürlich, weil man in der Verteufelung der anderen nur die eigenen Fehler nicht mehr sehen will. Aber es gibt tatsächlich Bevölkerungskriege. Aber wissen Sie, was mir da am meisten Sorge macht? Mir macht nicht Sorge, was die Russen und was die Chinesen für Probleme haben. Das ist ja im Grunde sogar noch erleichternd, denn wenn man sieht, was die Russen für demografische Probleme haben, dann sieht man, dass eben die ganze Theorie, dass sie mit ihrer überalternden Bevölkerung mehr oder weniger Europa überrollen können mit ihrer Armee, dass das ins Reich der Horrormärchen und der Geisterbahnfahrten der Intellektuellen gehört. Also gerade vor dem Hintergrund dieser Krise ist ja diese Dämonisierung, dass man sagt, Russland steht jetzt kurz davor, ganz Europa wieder einzusacken. Das ist ja jenseits der Realität. Aber wissen Sie, was mir Sorgen macht in der Schweiz, meine Damen und Herren? Was mir Sorgen macht, ist die Massenzuwanderung verbunden mit der Masseneinbürgerung. Und das ist für die Schweiz ein ganz sensibles Thema. Denn bei uns haben die Bürger die am stärksten ausgebauten Volksrechte. Und das heißt, die Bürger haben sehr viel Macht. Und wer da abstimmt und wer da wählt, das ist für die Schweiz von noch viel größerer Bedeutung als in anderen Ländern, weil die Bürger eben viel mehr zu sagen haben. Und deshalb haben eben führende Staatsrechte, darunter der berühmte Zaccaria Giacometti, gesagt, in der Schweiz braucht es demokratische Reife, braucht es demokratische Traditionen. Und daraus abgeleitet kann man festhalten, dass eben diese fahrlässige Masseneinbürgerung von Leuten, wo wir nicht wissen, wie sie zur Schweiz stehen, das ist eine gefährliche Sache. Und besondere Sorgen machen mir hier die Deutschen. Ich bin ja selber 25% Deutscher. Nobody is perfect. Und ich mache den Deutschen auch nicht zum Vorwurf. Aber die Deutschen haben ein anderes Verhältnis zur Europäischen Union, zur Europafrage, als wir Schweizer. Und es ist ja klar, dass sie das in die Schweiz mitbringen. Es gibt zwar sehr viele Deutsche, die warnen die Schweizer davor, jemals sich noch näher an diese EU anzudocken. Das ist verdienstvoll. Aber es gibt eben auch die anderen. Und was mich irritiert, ist, dass das Thema noch überhaupt keine Bedeutung in den Medien und in der Politik gefunden hat, also diese Bevölkerungskriege, da muss man jetzt nicht schon wieder schwarz malen, die Chinesen und die Russen gewissermaßen da an die Wand nageln, sondern man müsste sich einmal die Frage stellen, was wir hier machen, was mit unserer Bevölkerung passiert durch diese fahrlässige Zuwanderungspolitik. IT-Debakel bei der Schweizer Armee, das ist besonders peinlich für den Armeechef Thomas Süssli, der ja aus der IT-Branche kommt und eigens dafür geholt wurde, um eben diese IT-Fizierung, die Elektrifizierung, die Vercomputerisierung der Armee nach vorne zu bringen. Jetzt lese ich erhebliche Skandale, man spricht sogar davon, dass es ihn den Kopf kosten könnte. Für mich ist die problematische Facette von Thomas Süssli eine ganz andere. nämlich dass er, ohne es zu wollen, vermutlich in die NATO strebt. Selbstverständlich mit NATO-Übungen, gemeinsamen Veranstaltungen, da müsste er Widerstand leisten gegen seine Chefin Viola Amherd. Macht er nicht, er trägt diese Politik mit. Und das finde ich gefährlich, dass die Schweiz hier sich in die NATO hineintreiben lässt. Das dürfen wir auf keinen Fall tun. Das ist ein Frontalangriff auf unsere Neutralität. Und das heißt, dass die Schweiz dann als faktisches NATO-Mitglied wahrgenommen und im Kriegsfall auch als solches behandelt wird. Und dass sie das in Bern zulassen, da unsere Leute, das ist eine ganz massive Bedrohung für unser Land. Und dass das die Medien überhaupt nicht kritisch beurteilen, bestätigt die These, die ich am Anfang geäußert habe. Dann eine weitere Schlagzeile. Eine Rückkehr ist für die meisten Syrer keine Option. Ja, ist doch auch wieder unglaublich. Jetzt haben wir viele syrische Flüchtlinge im Land. Die sind gekommen wegen Assad. Die sind geflohen vor Assad. Jetzt ist Assad weg, aber die Rückkehr ist keine Option. Merken Sie etwas? Da findet doch ein gewaltiger Asylbetrug nach wie vor statt. Auf die Schweiz rollt eine Klagewelle zu. Der Untersuchungsbericht zur CSU-UBS-Notfusion gibt geschröpften Anleihengläubiger neue Munition für ihre Rechtsansprüche. Da können Sie sicher sein, das kommt wie das Amen in der Kirche, dass amerikanische Sammelklageanwälte, die werden Instrumente finden, um hier der Schweiz ans Portemonnaie zu gehen, um die UBS in den Schwitzkasten zu nehmen, aufgrund auch dieses Verhaltens da der Schweizer Behörden, der FINMA. Für mich ist die FINMA neben dem CS-Management die ganz große Versagerin in diesem Thema. Und man sieht eben an der Tatsache, wie stark eben die CS und die FINMA, die einstige Großbank, die verschwunden ist, wie stark die miteinander schon gewissermaßen im Clinch waren. Der Bund hat ja diese Bank mitgeführt, hat ihr auch Erleichterungen gegeben, Risikoerleichterungen und so weiter, hat gesagt, wir müssen die Kapitaldecke nicht so weit aufstocken. So hat er sich zum Komplizen gemacht, dieser fahrlässigen Politik. Und jetzt kommt einiges auf uns zu. Und darüber hat übrigens mein Kollege Christoph Mörgel in der aktuellen Ausgabe geschrieben. Trotzdem macht der Bundesrat, die Bundesbehörden vor allem, machen sie Ferien. Wochenlang über Weihnachten arbeitet niemand, ist quasi Homeoffice-Betrieb bis auf Weiteres. Dabei hätten sie in Bern genügend zu tun. Warum Trumps Grönland-Plan aufgehen könnte, das ist die unheimliche Faszination der Schweizer Journalisten gegenüber dieser Politik. Dann ein sehr interessanter Artikel von Albert Steck in der NZZ am Sonntag, von wegen Währungsschock, der starke Franken bringt uns Wohlstand. Das haben wir damals auch geschrieben in der Weltwoche, da wurden wir noch geteert und gefedert. Jetzt hat es die NZZ auch gemerkt, der starke Franken ist ein Vorteil für die Schweiz. Dann ein großes Porträt von Margrit Sprecher, der früheren Weltwoche-Autorin in der NZZ am Sonntag über Alice Weidel. Und da liest man halt, ja, die üblichen Klischees da, die harte Sprache und die provokative, das Zuspitzen und so weiter. Meine Damen und Herren, meine Oppositionsparteien, die müssen ja zuspitzen, vor allem wenn sie dermaßen verteufelt werden und überhaupt nicht zu Wort kommen. Allmählich kommen sie ja zu Wort. Und so gesehen ist es ja interessant, dass hier jetzt diese Abhandlungen stattfinden. Oliver Zimmer in der Sonntagszeitung mit einer Deutung, mit einer Analyse, mit einem großen Interview zum Thema der Rechtsparteien in Europa. Und mir gefällt an Oliver Zimmer einfach seine gelassene, abgeklärte Art, der hier eben sachlich draufblickt und sagt, ja, diese Parteien fallen ja nicht einfach vom Himmel. Die sind Ausdruck des Unmuts und dieser undemokratischen Abgehobenheit der politischen Eliten, die wir hier ja gerne auch als Scheineliten bezeichnen, wobei sie den Journalismus gleich noch mit hineinnehmen können. Und die Universitäten, das sind ja Fake-News-Fabriken geworden, gerade auch in politisch weltanschaulicher Hinsicht. Dieses ganze Woke-Gelaber, diese Woke-Soße, die wird ja gewissermaßen in diesen Bildungsstätten angerührt. Und Oliver Zimmer, der natürlich in Oxford gelehrt hat, der eine eine beeindruckende Karriere dahingelegt hat, jetzt wieder in der Schweiz tätig ist. Dieser Olivier Zimmer steht eben mit einer, man könnte fast sagen, angelsächsischen Distanz diesen Verwirrungen gegenüber, wobei angelsächsische Distanz, auch die britischen Universitäten sind ja nicht frei von diesen Irrlehren, ganz im Gegenteil, doch man sieht jetzt, wie sie alle das abschütteln, auch die britische Regierung, meine Damen und Herren, sie hängt ja auch in den Seilen, ist vielleicht schon fertig, kaum hat sie begonnen. Meine Damen und Herren, also wir werden da von stürmischen Ereignissen erfasst und überrollt, aber wir lassen uns hier nicht die Übersicht nehmen. Im Hochsitz gewissermaßen, im Aussichtsturm von Weltwoche Daily, ordnen wir das aufgepeitschte Geschehen hoffentlich mit der nötigen Abstandshaltung ein. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, melde mich jetzt dann gleich wieder mit der internationalen Ausgabe, da geht es ja auch hoch her. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben, wünsche Ihnen eine schöne Woche und ich bereite mich weiterhin auf meine Albis-Gürtli-Rede vor. Ich kann jetzt Christoph Blocher nachempfinden. Er hat immer gesagt, 17, 18 Versionen. Ich weiß nicht, wie viele Versionen ich mir da schon durch den Kopf habe gehen lassen, verworfen, aufgeschrieben. Also, da bleibe ich immer noch beschäftigt. So gesehen gut, dass ich hier ein Ventil habe, gewisse Gedanken oder einen Überdruck an bestimmten Auffassungen abzusondern. Bitte schicken Sie mir auch Anregungen, jetzt auch Anfangsjahr, was Sie bewegt mit Blick auf die Schweiz, zu welchen Themen ich Stellung nehmen sollte. Ich mache das sehr, sehr gern und es ist mir wichtig, es liegt mir sehr viel daran, dass wir da im Austausch bleiben, dass ich nicht gewissermaßen ex cathedra einfach über das Publikum hinweg predige, da in meinem morgendlichen Frontalunterricht. Bis gleich.